Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Und in dieser Folge sprechen wir über die Kunst, von A nach B zu kommen und über Fehler, die wahrscheinlich jedem schon mal passiert sind, die aber keiner zugeben wird. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ja, servus Jan, ich grüße dich und freue mich, dass wir uns zum inzwischen dritten Teil unseres Gasgeflüster-Podcasts treffen.
Ja, hi.
Ein kleines Jubiläum, Folge 3, die ersten drei sind ja bekanntermaßen die schwierigsten. Nee, bei der Ehe sind es, glaube ich, die ersten 7 Jahre, ne? Egal. Also,
vor allem, nachdem wir jetzt doch das letzte Mal ja ein sehr, sehr schwieriges Thema hatten, es tut uns auch nochmal, glaube ich, leid an allen mit dem Corona. War sehr schwer, glaube ich, nicht das fröhlichste Thema, aber es ist halt das Gegenwärtigste, das uns alle betrifft. Versuchen wir es heute mal ein bisschen anders, ja, ein bisschen froher, gelaunter, wie sagt man denn?
Fröhlicher? Einfach fröhlicher. Ja, also genau, ich hoffe, nach dem traurigen Thema von letztem Mal ist noch der ein oder andere da, der sich den Quatsch von uns jetzt hier noch weiter anhört und die Motorradfans haben sich ob der Gesamtsituation nicht schon rein, weil sie die Pulsadern aufgeschnitten. Wäre traurig, also ja. Ich hoffe, ihr hört noch mit. Genau, und
macht euch ein Bier auf.
Was meinst du?
Macht euch ein Bier auf. Wir mussten das jetzt auch wieder auf die Distanz machen. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder von Angesicht zu Angesicht sehen und richtig anstoßen können.
Ja, an der Stelle übrigens eine freudige Erkenntnis und Botschaft meinerseits. Es gibt zwar wohl schwere Lieferprobleme bei Toilettenpapier und Hefe, habe ich jetzt in den Osterback-Orgien so mitbekommen. Der Biervorrat im Getränkehandel meines Vertrauens ist aber immer gut gefüllt. Der Kühlschrank auch immer voll mit kalten Biersen. Also zumindest auf der Seite steht alles und ja, das macht mir das Leben in Zeiten von Corona doch deutlich leichter, ab und zu ein kühles Bierchen köpfen zu können.
Ja, und das Benzin ist ja auch günstig und damit wollen wir mal wieder zum Punkt kommen. Das war vielleicht ein Punkt, von dem du so ein bisschen profitieren konntest. Und wenn wir das Gespräch aus der letzten Folge so ein bisschen aufnehmen, du wolltest ja Motorrad fahren, dein neues Baby mal ein bisschen ausprobieren, austesten. Wie war es denn?
Es war tatsächlich mega cool, muss ich sagen. Ich habe mich so ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzt gefühlt. Ich würde sagen, das war wie Motorradfahren vor 10 oder 15 Jahren. Weniger Verkehr, wenig Leute generell auf den Straßen unterwegs. Und ja, wir hatten ja das Thema angeschnitten, so wo gibt es denn Restriktionen, wo darf man, wo soll man, wo kann man, wo sollte man vielleicht nicht. Und ich bin über ja den mitteldeutschen Raum, Odenwald, Spessart, Rhön Richtung Thüringer Wald gefahren, von Darmstadt aus. Und muss wieder sagen, es ist einfach landschaftlich eine wirklich mega geniale Ecke zum Motorradfahren. Vor allen Dingen die Rhön hat es mir inzwischen angetan. Da bin ich jetzt das dritte oder das vierte Mal gewesen. Gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Und
ja, ist so.
Weil ich ja gedacht habe, Bayern, soll ich vielleicht einen Bogen drum machen, habe ich die Kalimoto-App, die ich zum Navigieren immer benutze, gefüttert und habe gemeint, hey, zack, ich will hier so grob Richtung Weimar, spuckt mir doch mal eine Route aus, hat's dann auch gemacht, habe ich drauf geguckt, da habe ich gedacht, ja, passt, das ist irgendwie so Rand Hessen und geht dann so Richtung Thüringer Wald, also alles easy, kein Problem, laufe ich keine Gefahr, bin dann halt losgeeiert, ne, und so, da war ich dann so grob schon Richtung Thüringer Grenze unterwegs und habe dann auch ein Polizeiauto gesehen und denk so, hä? Warum gucken die zwei Cops da drin mich denn so eigenartig an? Hab's dann so im Rückspiegel bis beobachtet.
Vollgas.
Nee, also war innerorts, ne? Die sind quasi in der Einmündung rechts abgebogen, mir dann kurz entgegengekommen und dann halt in die Gegenrichtung verschwunden. Ich bin dann durch den Ort weitergefahren, hab nur so geguckt, ja, und dann aber keine Reaktion. Und musste kurz drauf aber tanken. Und hab dann angehalten, das ist ja doch ziemlich Diaspora da draußen, ne? Also hast du jetzt ja nur so kleine Örtchen, wenig Infrastruktur, kaum Tankstellen und so. Hab ich dann gedacht, ja. Okay, hier, frag mal die App, wo ist denn die nächste Tankstelle? Und stehe dann so da und spiel am Ding rum und dann kommt irgendein Dorfbewohner, ne? Und fragt mich so klassisch, ja, kann ich dir helfen? Ich so, nee, alles gut. Und so, ey, ja, er fährt ja auch Motorrad. Ich so, ah ja, okay. Und hat mir dann gleich erzählt, ja, er fährt eine alte ZZR und eine Kawasaki SX, also eine alte Cover und eine ganz, ganz neue Cover, und meint dann so zu mir, ja, du bist aber mutig. Und ich so, ja, wieso mutig? Ja, hier in Bayern ist doch Motorradfahren verboten. Und ich so, ja, ich bin doch nicht in Bayern, ich fahre nur durch Hessen und Thüringen. Und er meinte, nee, Thüringen ist noch nicht, und du bist auch schon eine ganze Weile nicht mehr in Hessen, sondern bist halt hier in der bayerischen Rhön. Und die hier 150 Euro Bußgeld eigentlich fällig, und meinte so, aber jetzt hier, ist es nicht mehr weit, hier zack, noch einmal einen Ort weiter, und dann bist du über die Grenze und dann bist du in Hildburghausen, das ist so südlicher Thüringer Wald, da bist du wieder auf der sicheren Seite. Und ich so, naja, okay, dann hier Handy gleich mal sein lassen, nur seiner Wegbeschreibung gefolgt, in Hildburghausen dann getankt und dann in Anführungsstrichen auf der sicheren Seite gewesen. Aber da wurde ich aber wieder mal hart mit der Realität konfrontiert. Naja, also meine Geografiekenntnisse, Deutschland, so ein bisschen ausbaufähig. Ich habe mir das natürlich dann im Nachhinein auf der Karte so ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, ja, Bayern reicht ganz schön weit Richtung Frankfurt rein. Also
ja, das ist nämlich so. Wenn du da die Ecke lang fährst, das geht da spielend über. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo die älteren Semester wahrscheinlich wieder mit erhobenen Zeigefinger dir gegenüberstünden und sagen, naja, die Jugend von heute, die kann halt keine Karte mehr lesen. Ohne diese Handys werden ja total aufgeschmissen und wissen überhaupt nicht mehr, wo sie eigentlich hin müssen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wobei ich sagen muss, ich bin ja jetzt kein, wie soll ich sagen, kein Großtourfahrer. Also niemand, der sagt, boah, ich fahre jetzt übers Wochenende mal in die Dolomiten oder so. Sondern ich fahre zwar gern auch mehrere hundert Kilometer, aber habe das dann eigentlich vor den Navi-App-Zeiten so gemacht, dass ich halt kurz auf die Karte geschaut habe, mir eine Himmelsrichtung ausgeguckt, mir die wichtigsten Orte notiert, also sagen wir mal bei einer Tour von 300 Kilometer eine Richtung, dann, was weiß ich, 10 Ortschaften oder so, die halt dieser Richtung entsprachen, die auf ein Post-it geschrieben, mir das Post-it auf den Tank geklebt, und dann bin ich losgefahren, weil es geht ja quasi, oder mir ging es zumindest immer um den Weg, ne? Der Weg ist ja quasi das Ziel. Und ob ich jetzt nun diese Orte auf direktem Weg erreiche oder dabei 30 Kilometer Umweg fahre, ist mir ja egal. Du biegst ja dann doch auch immer mal wieder links und rechts ab, wo du denkst, hey, das könnte eine schöne Strecke sein, oder hier gefällt es mir irgendwie gut, oder da geht's irgendwo in ein Tal rein, wo ein Flüsschen lang läuft, wo du halt auf jeden Fall gut Kurven fahren kannst. Also ich habe tatsächlich nie wirklich mit Karte navigiert, muss ich sagen, weil einfach, also,
ja, den Ansatz habe ich auch schon versucht, und es war immer eine Katastrophe. Ich hatte genauso wie du, ja, den Post-it irgendwie auf den Tankrucksack gebappt oder sonst wohin. Wenn er nicht weggeflogen ist, bin ich dann irgendwann früher oder später trotzdem in irgendeiner Sackgasse gelandet oder auf einer breit ausgebauten Bundesstraße, die nur geradeaus ging mit mindestens 10 LKW vor einem. Das fand ich so zum Kotzen. Aber irgendwann habe ich es mal geschafft, und das war das absolute Highlight zu meinen Ausbildungszeiten in Lörrach. Im schönen Dreiländereck, wollte ich zu meinen Eltern nach Heidelberg zurückfahren und bin morgens nach dem Nachtdienst zurückgefahren um 7 Uhr und hatte auch nur grob auf die Karte geschaut. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bis Karlsruhe, glaube ich, nur Bundesstraße zu fahren, nur mit dieser Methode ein paar Städte mal aufgeschrieben. Immer mal wieder auf die Schwarzwald-Hochstraße. Ich weiß, die ist für Motorradfahrer nicht das absolute Highlight, aber man kann sich ja links und rechts immer schön da lang tingeln. Und bis Karlsruhe habe ich es also geschafft, und das war wunderbar, aber zu meinen Anfängen des Motorradfahrens habe ich es mal in die andere Richtung mit meinem Kumpel Armin versucht, und das war eben auch so, naja, wir navigieren uns nach der Sonne, die Sonne steht jetzt gerade im Süden, da müssen wir irgendwie lang, und es ist einfach nur in Sackgassen geendet, sodass wir irgendwann einfach auf die Autobahn gefahren sind und gerade runtergeballert sind. Das war richtig frustrierend.
Ah, okay, ja, also das muss ich sagen, da habe ich wirklich durchweg eigentlich positive Erfahrungen gemacht. Also jetzt, wie gesagt, wohne ich ja in Darmstadt hier in der Mitte mit Odenwaldzugang, und die Zeit, bevor ich hier nach Darmstadt hauptsächlich, oder seitdem ich halt hier wohne, war ich ja in der Karlsruher Ecke, beziehungsweise Baden-Baden, mit dem Schwarzwald und den Vogesen und, ich sag jetzt auch mal so, entfernt dem Pfälzerwald vor der Tür. Und da hat es eigentlich immer erstaunlich gut funktioniert, ne? Also ich, wie gesagt, ich habe ja vorher schon auf die Karte geguckt und mir dann halt auch, ich sag mal, Ortsnamen ausgesucht, die in, zumindest laut Karte, in Bereichen lagen, die wirklich attraktive Motorradstrecken irgendwie bereitstellen, ne? Wo der sagt, okay.
Warst du nicht auch noch Wehrdienstleistender und hast da vielleicht einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber mir als ehemaliger Zivildienstleistender?
Ja, das ist, das mag durchaus sein. Also die Bundeswehrkarte zieht hier auf jeden Fall. Allerdings muss ich tatsächlich dazu sagen, was grundsätzlich Orientierung angeht, war ich jetzt nie so der Stärkste. Ne? Also kann ich jetzt sogar noch hinterher. Ah, das muss ich jetzt tatsächlich an der Stelle noch hinterher schießen. Ich habe ja Geologie studiert. Das heißt, Karten und Profile hatte ich tatsächlich als Vorlesung und habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und war ja während meiner Diplomarbeit tatsächlich im Schwarzwald unterwegs, um selber eine Karte zu zeichnen. Also ich habe da schon so ein bisschen Kartenbezug. Allerdings hat mir das eben auch schmerzlich vergegenwärtigt, dass ich halt ein Orientierungshorst bin, ne? Und vielleicht liegt da auch so ein bisschen die Tatsache begründet, dass ich nie als Geologe wirklich gearbeitet habe, sondern dann relativ schnell nach dem Studium mich in eine andere Richtung, und zwar Richtung Online, entwickelt habe. Ja, da gibt's halt einfach einen, wo du hin willst, ne, und kommst dann dank Digitalstimmen dann doch irgendwie an dein Ziel oder kriegst halt die richtigen Ergebnisse ausgespuckt, ohne dir wirklich Gedanken machen zu müssen. Genau, also ich glaube, das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich ein großer Vorteil war oder ein Wettbewerbsvorteil in dem Rahmen. Wie gesagt, grundsätzlich meine Erfahrung, aber sehr, sehr gut, wenn es um das Thema Motorradfahren, Freischnauze, nur mit einem Post-it auf dem Tank und ja, in der Himmelsrichtung quasi geht.
Also am Ende des Tages kommt es ja auch immer ein bisschen darauf an, welches Ziel man denn für die aktuelle Tour denn hat. Ich tue mich sehr, sehr schwer damit, dieses Verhalten an den Tag zu legen, wenn ich von A nach B will, weil dann brauche ich irgendwann doch eine gescheite Aussage, wo ich denn lang muss, und werde richtig genervt, wenn ich mich verirre und nicht den Weg finde, den ich eigentlich haben möchte, und dann eben auf solchen Zubringerstraßen ende oder wie auch immer. Aber ich weiß auch noch, an den Anfängen meiner Motorradzeit mit 18 überhaupt keinen Plan von nichts. Das erste Mal Motorrad fahren, ich durfte den A1-Führerschein nicht machen. Das haben mir meine Eltern strengstens verboten. Mit 18 konnten sie da leider nichts mehr gegen machen. Und dann bin ich nämlich auch da von Heidelberg aus losgefahren. Der ein oder andere kennt die Bundesstraße entlang des Neckars. Eine breit ausgebaute Bundesstraße. Heutzutage würde ich sagen, super langweilig. Viel Verkehr. Ich hatte damals immer Glück, weil eigentlich eine sehr stark frequentiert geblitzte Straße. Aber damals war es für mich halt der absolute Hammer. Da gab es noch nicht so groß, oh Gott, Opa redet aus dem Krieg. Damals gab es noch nicht so groß Google Maps und Kalimoto schon gar nicht. Stattdessen bin ich da frei Schnauze gefahren. Mit 18 noch nicht so viel Auto gefahren, auch zuvor. Natürlich geografisch dann ganz schnell auch am Ende. Aber da war es das absolute Highlight, überhaupt dann über Neckargemünd zu fahren und dann so ein bisschen in den Odenwald rein. Und diese breite Bundesstraße hat mir einfach schon so ein gutes Gefühl gegeben, weil ich eben auf dem Motorrad mit mir alleine war und eine Strecke gefahren bin, die ich, wie ich so gefühlt hatte, gerade super gut gefunden habe und damit dann irgendwann auch wieder super gut nach Hause kam, wenn es dann auch in manchen Stellen hieß, dann einfach den gleichen Weg zurückzufahren. Hat mir aber damals sehr, sehr viel gegeben. Heute glaube ich nicht mehr so sehr. Also gerade so breit ausgebaute Bundesstraßen sind dann doch nicht so ganz mein Favorite. Aber da hat ja jeder andere Vorstellungen und Vorlieben.
Ja, ich muss sagen, wenn ich mich so zurückerinnere, was ich früher für Sachen gemacht habe, um Motorrad fahren zu können. Ne? Also bei mir war tatsächlich der Vorteil, ich habe ja auf dem Dorf gewohnt. Mit 16 angefangen, damals mit noch 1B-Führerschein, also bis 125 Kubik. Und mein erstes Moped war eine 50er, eine Simson S51B mit Blinker. Und mit der bin ich halt so die ersten 3 oder 4 Monate rumgegurkt. Und dann hatte ich zum einen mein gesamtes Erspartes in die Waagschale geworfen und auch meine Eltern belatschert vom Feinsten. Die mussten nämlich zuschießen, damit ich mir mein damaliges Traummotorrad, tatsächlich eins, was ich auch immer noch heute sehr vermisse und eigentlich gern wieder hätte, kaufen konnte. Und zwar war das damals eine Aprilia RS 125 Replika, Baujahr 96, Silber, italienische Design, Schönheit vor dem Herrn, und dieser Zweitakter, das war halt einfach der Wahnsinn. Also ich kann mich noch dran erinnern, wir haben damals gewohnt in Muckensturm, das ist südlich von Karlsruhe, und in Muckensturm gab es einen Aprilia-Händler, den Schick. Und der war anfangs, war der mitten im Ort in einer alten Tankstelle. Und auf dem Dach dieser alten Tankstelle stand damals immer eine AF1 Futura. Das war quasi, ich sag mal, so ein Vorgängermodell von der.
Jetzt erzählst du aber richtig aus dem Krieg.
Ja. Also das war, ne, 1996, meine Freundin ist weg und 90, so. Das war so diese Zeit. Genau, und das war, wie alt war ich da? 14? 14? Ja, das war sogar 1994, 95. Also wirklich saulange her. Und ich weiß noch, wie ich immer bei meinen Eltern hinten im Auto saß, wenn wir an dem Ding vorbeigefahren sind und ich halt einfach sehnsüchtig dieses Motorrad angegeiert habe. Und damals halt in der PS, damals gab es noch 125er im en masse, so in dieser Zweitakter-Liga. Und die halt dann quasi verglichen wurden und Enduro und Trial und hast nicht gesehen. Und ich bin halt immer bei dieser, dann bei der RS 125 hängen geblieben. Und das war halt einfach mein Traum. Und im September 97 war es dann soweit. Da haben wir dann tatsächlich, wie gesagt, meine Ersparnisse in den Topf geworfen und noch mit 3,50 Mark damals sogar von meinen Eltern so ein Ding gekauft. Und wie gesagt, das war im September 97. Und ich weiß noch, ich bin damals im November bei gefühlten minus 5 Grad und Schneeregen im Dunkeln nachts Motorrad gefahren, weil ich einfach Motorrad fahren wollte. Ja? Also einfach nur, um endlich dieses Ding zu leben und damit unterwegs zu sein und fahren zu können und so. Und also ich meine, die Bedingungen waren ja widrig, ne? Klar, die ganze Kohle hat ins Moped investiert, richtige Schutzkleidung, geht schon so, ne? Dann halt irgendwie mit Jeans und Turnschuhen und irgendwelchen labbrigen Handschuhen und gefühlt einer Winterjacke, nicht richtig wasserdicht, da im Siff rumgeeiert. Aber ich hab's halt einfach gefeiert wie der König, ne? Und das bin da voll drin aufgegangen, mega. Und ja, jetzt schließt sich quasi der Kreis zu dieser Überlegung, was machst du nicht? Wenn ich da heute dran denke, ne, wenn ich jetzt heute rausgucke, manchmal und denke, boah, war aber eine anstrengende Woche und am Sonntagvormittag hat es halt einfach nur 8 Grad und es ist so leicht bewölkt, dann denke ich, nee, muss jetzt nicht sein, dann ist vielleicht irgendwie noch dreckig und dann muss ich das Moped danach putzen und so, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ne? Ich fahre lieber, wenn schönes Wetter ist. Also, da haben sich die Einstellung und das Empfinden dessen, was da tatsächlich passiert, doch, ich will mal sagen, ein bisschen abgestumpft. Ne? Weil man hat da doch irgendwie schon viel gemacht, man hat schon viele krasse Sachen erlebt und irgendwie abgefahren.
Man wird nicht jünger, Michel, man wird einfach nicht jünger.
Ja, richtig. Ne? Der Zahn der Zeit.
Es gehört ja auch einfach dazu. Also ganz ehrlich, so das muss man irgendwie meines Erachtens schon mal gemacht haben. Diese Leute, die stolz behaupten, dass noch nie ein Regentropfen ihr Motorrad berührt hat. Ja gut, ich will niemanden verurteilen, aber irgendwo doch. Also es ist am Ende des Tages ein Fortbewegungsmittel und wenn man das Hobby so richtig lieben möchte, dann gehört dazu auch mal einen Schauer in Kauf zu nehmen und eben nicht immer nur Regenradar zu gucken und davon abhängig zu machen, ob man rausfährt oder nicht.
Ja, absolut. Also das Einzige, was mich tatsächlich von Regenfahrten oder hauptsächlich an Regenfahrten von Regenfahrten abhält, ist meine Faulheit, weil ich ja denke, oh, fuck, wenn ich jetzt loseier, muss ich danach wieder putzen, das nervt mich halt so ein bisschen, weil ich halt schon auch für mich den Anspruch habe, das Material, also egal ob Motorrad oder Kombi oder Helm, das muss halt einfach immer gut und sauber aussehen. Ne? Ich glaube, gerade was so die Klamotten angeht, da gibt es ja zwei Lager. Die einen, die halt einen Kombi haben, der, so wie du es vorhin schon angedeutet hast, aussieht, als wäre er schon vor dem Krieg getragen worden, halt einfach Generationen von Insektenleichen schon miteinander verklebt und verrottet sind und irgendwie so ein Pilznährsubstrat auf der Lederoberfläche bilden. Und dann die anderen, die halt quasi nach jeder Ausfahrt schön Helm putzen, Handschuhe putzen, Jacke putzen, damit das halt einfach wieder aussieht wie neu. Und dazu,
und du gehörst zum letzten Lager, ja?
Ich zähle eher, würde ich sagen, zum zweiten Lager. Also ich finde das schon.
Also ich schon glaube, ich bin da aber eher so ein Kompromisstyp. Also ich würde dieser Lagertheorie jetzt nicht uneingeschränkt zustimmen. Ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt mal wieder Motorrad fahren dürfte, danke dafür, würde ich mich richtig freuen, glaube ich, aufs erste Mal putzen. Also zu Saisonbeginn ist es für mich immer noch so, man wird wieder so eins mit dem Motorrad und lernt es wieder überall kennen und dann hier irgendwie da den Dreck raus und dann steht es wieder da eins abpoliert. Aber wenn du halt wirklich versuchst, dann jede Woche mal irgendwie Motorrad zu fahren, dann ist es leider so, dass mit jedem Mal fahren halt direkt schon wieder der Staub irgendwo sitzt. Gerade bei meinem Motorrad, ich weiß nicht, das zieht das auch irgendwie so ein bisschen magisch an. Wenn du da mal so ein bisschen Erde oder Sand auf dem Asphalt hast, dann setzt er sich überall fest. Und spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal ist es für mich einfach nur noch Pflicht und überhaupt kein Spaß mehr. Und dann darf da irgendwo auch mal der Fliegenschiss sein. Ja, mit meinem Lederkombi bin ich da irgendwie ähnlich. Also das soll schon gescheit aussehen, aber nee. kann ich, da irgendwann kommt ja einfach die Krise.
Also da bin ich wirklich schon sehr erpicht drauf, will ich jetzt mal sagen. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich meine Klamotten oftmals ja auch bei irgendwelchen, für irgendwelche Fotofahrten oder auf irgendwelchen Präsentationen oder so getragen habe und dann halt immer denke, naja, wenn du jetzt hier irgendwie Bilder hast, ne, und die Bilder dann auch irgendwo zu sehen sind, ne, egal ob das jetzt in einem YouTube-Video oder ist oder ob das irgendwo in der Zeitschrift kommt, dann soll das natürlich auch professionell und sauber aussehen. Wobei ich halt im Nachhinein aber sagen muss, ich habe auch oftmals die Erfahrung gemacht, wenn dann irgendwelche anderen Kollegen dabei gewesen sind, also daher auch so diese Lagertheorie. Alex Blome, Grüße gehen raus an dich. Ich weiß ja, wir waren zusammen in Kialami. Er halt einfach, also der Kombi, der war ursprünglich mal weiß, er hat aber so, ich sag mal, so eine braune Patina von Fliegenleichen, ne? Und da haben wir uns eben zu diesem Thema auch ausgetauscht. Und in diesem Zusammenhang ist mir dann irgendwann aufgefallen, es ist völlig egal, auf den Bildern sehen die Klamotten einfach immer viel besser und sauberer aus, als sie tatsächlich sind. Und auch, was halt auch so ein Punkt ist, ne, verstürzter Lederkombi, ne? War für mich früher auch immer sowas, oh nein, jetzt hier da ein Striemen drin und da irgendwie das Leder aufgeraut und da ein bisschen Farbe ab. Das sieht halt nicht gut aus und wirkt halt irgendwie unprofessionell, aber wie gesagt, auf den Bildern siehst du es halt überhaupt gar nicht. Und was diesen Aspekt der Professionalität angeht, ne, wenn ich mir anschaue, wer halt so an Profi tatsächlich unterwegs ist und was die halt für Kombis anhaben, die sind halt einfach in der Regel von oben bis unten verstürzt, weil halt einfach, wenn du zügig fährst, natürlich hier, ne, Achtung, geht halt in Richtung Rennstrecke, nicht Richtung Straße fahren, dann sind die Dinger natürlich von oben bis unten verstürzt, weil die halt, ne, einfach das Maximum rausholen. Und wenn du halt am Limit unterwegs bist, dann bist du halt auch gern mal drüber unterwegs und das fängst halt einfach nicht jedes Mal ab, ne? Und dann liegst du halt auch mal auf der Nase. Also da hat sich meine Einstellung hingehend schon ein bisschen geändert. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das Motorrad ist jetzt vielleicht kein Gebrauchsgegenstand, die Klamotten hingegen sind es ja aber schon, ne? Du sitzt da rein, ne? Du fährst bei 30 Grad im Sommer, schwitzt dann ab, ne? Durchtränkst das Ding mit deinem Schweiß, ne? Dann regnet es von außen drauf, dann hast du Staubdreck etc. Wie gesagt, optisch sauber sollte es schon sein, aber eigentlich ist es ja, ne? Es ist Schutzkleidung, es ist wie ein Arztkittel, nur halt für Motorradfahrer. Die hat ja einen gewissen Zweck und ist ja eigentlich im ersten Schritt nicht dafür da, sage ich jetzt mal, gut auszusehen.
Ja, da hast du schon recht. Also die Klamotten sind ja eigentlich, muss man echt mal sagen, ich glaube, die Hygienebedingungen werden da kaum noch eingehalten, wenn da irgendein Gesundheitsamt mal käme und bei dem Otto-Normalverbraucher Abstriche nähme seiner Textil- oder Lederkombis, kommen wahrscheinlich ganz neue Kreaturen hervor und Ansammlungen, die Wissenschaft noch nie gesehen hat. Aber zum Thema Putzen muss ich halt auch noch mal sagen, ich habe ja in der letzten Folge schon angekündigt oder zugegeben, dass ich handwerklich total unbegabt bin. Auch beim Putzen schlägt sich das einfach gnadenlos fort. Also mir fehlt da vielleicht auch einfach die notwendige Intelligenz. Was ich sabbeln kann, kann ich allerdings nicht gleich umsetzen in irgendwie andere Sachen. Das ist immer so ein bisschen traurig daran. So war es dann nämlich auch, als ich mit besagtem ersten Motorrad mit 18 mich dann mal ans Motorradputzen machte, war mir das, also ich bin da einfach echt ein absoluter Mechanik-Legastheniker oder null Verständnis dafür. Das hat sich ein bisschen geändert, aber es war dann eben so, dass ich dann auch das erste Mal so richtig mit heftigem Kettenfett zu tun hatte. Also hinten die Schwinge war total voll und ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum das Zeug denn nicht abgeht und wo das überhaupt alles herkommt. Und furchtbar, also das darf ich eigentlich überhaupt nicht erzählen, weil sonst werde ich hier direkt verachtet, aber gut, Mut zur Wahrheit, habe ich dann irgendwann in Muttis Putzregal ein Mittel gefunden und dachte, okay, damit soll alles weggehen, leg's mal los. Und fang da an rüber zu wischen und denk so, oh geil, das geht richtig gut ab. Hat mich ends gefreut. Schön da drüber gewischt und bis ich irgendwann feststellte, so okay, jetzt ist dieses schwarze Kettenfett weg. Jetzt kommt aber nach der silbernen Schwinge schon wieder was Schwarzes. Bis ich dann nochmal drauf schaute und feststellte, scheiße, das war einfach Scheuermilch. Also wie man es macht, macht man es dann, oder ich zumindest, verkehrt und habe dann der Schwinge direkt mal eine, wie soll man sagen, dauerhafte Lektion aufgebracht, die mir dann immer wieder vor Augen hielt, Jan, also wenn es nicht kannst, dann lass es halt einfach. Und vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen jetzt zögerlich mit dem Putzen, weil bevor ich da Hand anlege, mache ich das einfach nur mit ein bisschen Wasser und so gut wie irgendwie möglich. Aber so diesen Feinschliff oder diesen, wie soll man sagen, das i-Tüpfelchen obendrauf, Das lasse ich dann mal lieber weg, ich glaube, aus Eigenschutz und auch, um mein Motorrad zu schützen.
Ja, an der Stelle hier gerade mit dem Stichwort Feinschliff, ne, da habe ich aber auch so eine Anekdote, ne, gerade Putzen und so, Fliegenkadaver, wenn die halt schon ein bisschen länger da sind, dann braucht es ja auch ein bisschen, ja, Energie, Reinigungsmittel, Zeit oder halt Kraft, um die wieder von der Verkleidung runterzukratzen. Ja, und in den Anfangstagen habe ich mir auch mal gedacht, ja, nimmst du mal einen Putzschwamm, ne? Ist ja geil, ne? Funktioniert in der Pfanne, das funktioniert mit Sicherheit auch super gut auf der Motorradverkleidung. Dass aber diese schwarze Seite eines Schwammes so hart ist, dass sie halt einfach mal die Verkleidung verkratzt vom Feinsten, das habe ich tatsächlich auch ja schmerzlich erlernen müssen. Zum Glück damals angefangen, ich weiß schon gar nicht mehr, bei welchem Moped das gewesen ist, ganz am Anfang. Auf jeden Fall zum Glück an der Stelle angefangen zu putzen, wo halt wirklich der Dreck hartnäckig saß, die jetzt aber nicht so im direkten Sichtfeld ist, ne? Aber hab dann irgendwann abgespielt und denkt, Alter, was ist das denn? Wieso sind denn da jetzt halt diese Kreise drauf, ne? Und dann so schön, wie man halt so im Kreis den versucht, den Dreck runterzuschrubben, ne? Der auch die Verkleidung verkratzt. Also wirklich hartnäckigste Dummheiten da gemacht. Apropos Dummheiten, fällt mir noch eine ein. Kettenspannung, das ist auch so ein
da kann ich auch ein Lied von singen.
Auch so ein, also es gibt ja viele Leute, die machen es gar nicht, ja, die lassen es halt irgendwie einmal in der Werkstatt einstellen, genauso wie Luftdruck kontrollieren. Kerles, Leute, beschäftigt euch damit, Luftdruck und Kettenspannung und Kettenfetten vor allen Dingen. Das sind so die Basics, die man einfach unbedingt achten muss und können muss. Und jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Punkt unserer Geschichte. Ich dachte ja früher immer, also wirklich ganz am Anfang, so mit 16, ne, hab mich ja nicht wirklich mit irgendjemandem auseinandergesetzt, der da Ahnung von hat. Je straffer die Kette gespannt ist, umso besser ist die Kraftübertragung. Und das muss halt einfach gespannt sein vom Feinsten. Aber das ist natürlich ein riesen Trugschluss, vor allen Dingen, wenn man sich halt die Physik des Motorrads anschaut und beachtet das Schwingendrehpunkt, ne, und Motorausgang und Ritzel nicht eins sind, sondern wenn das Motorrad einfedert und die Schwinge sich quasi Richtung Heck bewegt, auch die Kette gespannt und gelenkt wird und dementsprechend halt Spiel braucht, dass sie nur dann...
Wie viele Ketten hast du denn dann verbraucht? Pro Saison 3 Paaren, hast du gesagt, Alter, ich bin ein richtiger Racer, ich bringe so viel Leistung aufs Hinterrad, dass ich einfach 3 Ketten pro Saison brauche?
Ja, vor allem mit den 15 PS damals, die 125er Boliden hatten, ne? Das hat aber richtig abgedrückt. Nee, das ist tatsächlich, also der Verschleiß ist hier ein Problem, aber es hat tatsächlich auch fahrdynamische Effekte, denn wenn die Kette dann irgendwann auf Anschlag, sage ich jetzt mal, ist voll gespannt, dann kann halt die Schwinge nicht mehr arbeiten, das Federwerk, das Fahrwerk nicht mehr arbeiten und dann hast du halt einfach richtige Probleme, wenn es hart auf hart kommt, und das ist einfach der Punkt, der da halt wirklich mit beachtet werden muss, mal ganz abgesehen von den Kräften, die halt einfach auf dem Ritzel, auf der Kette selber und halt auch auf der Kurbelwelle ja, die da quasi wirken und alles andere als gut fürs Gesamtsystem sind. Ne? Also, ne, hier, Kerles, spannt die Kette nicht zu fest, guckt euch das genau an und lasst euch im Zweifel unbedingt mal von Profi-Zeiten zeigen, wie das richtig geht. Da könnt ihr viel kaputt machen und ja, ist auf jeden Fall was, worauf ihr achten solltet. Und wie vor allen Dingen Gleiches, bleibe bei der Kette, ne? Ketten schmieren, fettet regelmäßig eure Kette und ganz wichtig, fettet nicht nur nach, sondern putzt den Dreck auch mal. Denn
also da gibt es ja aber auch immer die zwei Seiten, ne? Wobei ich glaube, die zweite Partei ist auch einfach sehr von der Faulheit getrieben, die dann sagt, nee, bloß nicht putzen, dann spült sie ja alles aus, kannst du ja auf keinen Fall machen. Aber du hast schon recht, putzen wolltest du bestimmt ausführen, ist elementar wichtig und macht auch nur Sinn, gerade wenn man nicht nur auf der Rennstrecke unterwegs ist, sondern eben in Gebieten, wo dann auch sich immer mal Sand reinsetzt. Ich möchte kurz was einwerfen, ja, weil ich mir vorstellen kann, nach unseren bisherigen Geschichten, die wir jetzt gerade losgetreten haben, wird sich der ein oder andere die Haare raufen. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr dankbar, dass du auch offenkundig mitgeteilt hast, dass nicht nur ich hier der absolute Idiot mit 18 war, möchte aber hinterher schieben erstmal ein ganz großes Entschuldige Mama, Entschuldige Papa, weil die haben mich nicht so erzogen, dass ich so dumm sein sollte, sondern mein Papa hat mir eigentlich die Motorradpflege immer wunderbar vorgemacht und auch meine Mutti hätte mir sicherlich niemals gesagt, nimm hier Scheuermilch, um irgendwie über den Lack zu fahren. Deswegen, wenn ihr das hier hören, ganz großes Entschuldigung und an alle anderen, also wir haben ja auch unseren Fehlern auch gelernt. Es sind ein paar Jahre in die Zeit gegangen. Und mittlerweile, man hat ja jetzt gerade bei dir auch so ein bisschen rausgehört, ist ein Verständnis für die Situation entwachsen, sodass wir, glaube ich, heute nicht mehr die Kette einfach bis zum Geht nicht mehr spannen würden. Wobei ich damit auch schon meine Probleme und Erfahrungen hatte, ja.
Ja, also das muss man ganz klar dazu sagen. Ne? Man kann sehr, sehr leicht klugscheißern, vor allem, wenn man mehr als 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat. Ne? Aber man muss halt einfach auch mal überlegen, wie war das denn früher? Und dann, wenn man solche Sachen sieht, dann halt nicht, den, wie gesagt, den Klugscheißer und den Oberlehrer raushängen lassen, sondern man kann das, glaube ich, auch vernünftig verpacken und ja, da einfach Fehlern vorbeugen, die man halt einfach selber gemacht hat. Das muss man sich halt einfach vergegenwärtigen. Natürlich gibt es Leute, absolut, die, ja. Das ist ja auch eine Frage des Umfelds, ne? Wenn du als Pimp halt das Motorradfahren von deinen Eltern oder von deinem Vater eingeimpft bekommst, ne? Und von Anfang an halt gelehrt bekommst, hey, achte darauf, so muss das sein, so funktioniert das, dann ist das halt einfach was anderes, als wenn du halt denkst, ich habe da irgendwie eine krasse Faszination für, ich finde das total spannend und mega geil und ich will das unbedingt machen, aber ansonsten halt von Tuten und Blasen keine Ahnung hast und dann eben, wie ich es vorhin angedeutet habe, ne, du nimmst halt dein ganzes Budget und stopfst es halt ins Motorrad und alles andere kommt dann halt hinten raus zu kurz, ne, dass der Spaß halt teuer Geld für Inspektionen kostet, dass Reifen halt eine unendliche Kohle kosten, dass du die Pflege nicht benachteiligen solltest oder vernachlässigen vielmehr. Und ja, dann das ganze die ganze Geschichte beim Thema Schutzkleidung dann in Anführungsstrichen endet oder nicht enden sollte, das lernst du halt erst später, ne? Und gut für die, die da halt tatsächlich jemanden haben, der da so ein bisschen drauf achtet. Und alle anderen Idioten wie ich, ne? Wir müssen das halt dann auf die harte Tour lernen.
Und ich kann mich dazu zählen.
Ja, genau. Und teilweise halt auch schmerzhaft, ne? Ich habe auch meine Schutzkleidungsausrüstung mehr oder minder immer nach sehr schmerzlichen Erfahrungen erweitert. Und bin heute manchmal noch dumm unterwegs, aber das ist ein anderes Thema.
Na, da siehst du mal. Also da war ich zumindest immer vorbildlich unterwegs, weil sonst hätte ich richtig die Ohren lang gezogen bekommen und da wollte ich meiner Mutti nicht noch mehr Schmerzen und Sorgen bereiten, sondern von Tag 1 gut ausgestattet, hat mich natürlich nicht davor bewahrt, nach anderthalb Wochen Führerschein direkt einen Unfall zu haben. Unverschuldet möchte ich dazu nennen. Aber wir sind grundsätzlich schon wieder Richtung Ende unserer heutigen Folge. Eigentlich hatten wir ein komplett anderes Thema angedacht. Wir wollten eigentlich darüber reden, was denn die Faszination des Motorradfahrens ist. So haben wir uns jetzt heute so ein bisschen verausgabt darin, wer der, wie soll man sagen, tollpatschigere von uns oder der größere Honk war. Aber darauf lässt sich ja aufbauen, denn wir haben ja jetzt einige Jahre dann doch auf dem Buckel und haben dann irgendwann auch gemerkt, dass zu fest gespannte Ketten oder ja, hier wie Scheuermilch die falschen Mittel sind.
Glitzschwämme oder Schwämme, allgemein Küchenschwämme, Finger weg beim Verkleidung putzen.
Vielleicht können wir darauf aufbauen. Ich merke auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall Potenzial, dass wir nochmal über die technischen Hintergründe dann auch sprechen. Das wollen wir uns aber gerne aufsparen für eine nächste Sendung. Ich denke, heute war es das dann erstmal schon wieder so. Michel.
Ja, mein Wort zum Schluss. Seid nicht so dumm wie ich, macht besser, ne? Fragt auch gern und falls ihr Fragen habt, auch an unsere kleinen und größeren Fehler und Vergehen, stellt sie ja gern in den Shownotes, vielleicht gibt es ja das ein oder andere, was wir da noch aufnehmen können und drauf eingehen und genau, wenn ihr irgendwie eine coole Geschichte zu erzählen habt oder irgendeine ähnliche Erfahrung gemacht habt, ja, lasst uns gerne wissen, sind wir natürlich auch sehr, sehr interessiert dran und bleibt mir nur zum Schluss zu sagen, macht keine Dummheiten, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.